Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit André Hatting.
Selmsdorf in Mecklenburg ist international bekannt. Zumindest bei denen, die mit Abfällen zu tun haben. Denn jeden Tag landen 4000 Tonnen Sondermüll aus ganz Europa auf der Deponie in der Gemeinde Selmsdorf. Zu DDR-Zeiten hat Westdeutschland hier seinen giftigen Müll verbuddelt. Die DDR wollte Devisen, die BRD kein Sondermüll. Heute verdient das Land Mecklenburg-Vorpommern Geld mit dieser Deponie. Aber im letzten Jahr hieß es plötzlich Alarm. Die Grenzwerte für die Schadstoffbelastung, die werden angeblich überschritten, und zwar deutlich. Wir haben im Länderreport darüber berichtet. Aufgedeckt hatte das ausgerechnet Stefan Schwesig. Das ist der Ehemann von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Was ist seitdem passiert? Unsere Korrespondentin Silke Hasselmann hat mal nachgeforscht.
Wer auf der B104 nach Lübeck fährt, passiert ihn unweigerlich den Ihlenberg zwischen Selmsdorf und Schönberg. Zu riechen ist hier nichts und zur Straße hin zeigt er eine grüne Grasoberfläche. Doch ganz Norddeutschland lässt Sondermüll der höchsten Klasse für oberirdische Deponien hierher bringen, ebenso Berlin, Brandenburg und Dänemark. Denn im Norden ist nur die Deponie der Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft IAG berechtigt, auch besonders gefährliche Abfallstoffe anzunehmen, darunter asbesthaltiges Dämmmaterial, dieselverseuchte Böden, hochbelasteter Industrie- und Bauschutt, Lacke, schwermetallhaltige Industrieaschen. 19 Millionen Kubikmeter Sondermüll türmen sich mittlerweile 100 Meter hoch. Doch viele Selmsdorfer gehen gelassen damit um. Auch Pamela Blank.
Ja, ich wohne 500 Meter von der Deponie entfernt und kann eigentlich nichts Negatives sagen. Weder Geruchsbelästigung noch irgendwas anderes.
Haben Sie da frisch gebaut oder gibt es das Haus quasi schon immer?
Nein, also 2016 haben wir das Haus neu gebaut und fühlen uns da sehr wohl. Ich bin ja mit der Deponie groß geworden, also bin Selmsdorfer und die Deponie war schon immer da.
Am 30. Januar 1979, also vor 40 Jahren, beschloss das SED-Politbüro offiziell die Gründung des volkseigenen Betriebes VEB Deponie Schönberg, gelegen im damaligen innerdeutschen Sperrgebiet. Gegen harte Devisen nahm sie alle möglichen Sonderabfälle aus dem Westen entgegen und lagerte sie auf einem Boden ohne weitere Folienbasisabdeckung, berichten die beiden heutigen Geschäftsführer Beate Ibis und Norbert Jakobsen während einer Deponiebesichtigung. Die 6,5 Kilometer lange Ringstraße führt uns zunächst zum Deponieabschnitt 1. Er stammt aus DDR-Zeiten, wird seit 2005 nicht weiter befüllt und soll möglichst bald endgültig abgedichtet werden. Norbert Jakobsen erklärt, was hier unter den Übergangsfolien und Grünstreifen liegt.
Also das sind tatsächlich alles im Wesentlichen Industrieabfälle, Hausmüll, Abfälle aus der Altlastensanierung, Schlacken, Aschen. Also alles das, was auf eine gemischte Siedlungsabfall- und Sonderabfalldeponie gelangen kann. Wir haben eine maximale Ablagerungshöhe genehmigt bekommen. An der Oberkante des Abfallkörpers darf eine maximale Höhe von 118 Meter über normal Null aufweisen. Das bedeutet, dass dann mit der endgültigen Oberflächenabdichtung und der Regulierungsschicht, die dann ja darüber angeordnet ist, ungefähr eine maximale Höhe von 121 Meter, 121,5 Meter über normal Null entstehen wird.
Der Blick vom Plateau des alten Deponiebereiches ist atemberaubend. Im Norden glitzert die Ostsee, knapp 10 Kilometer westlich die sieben Türme von Lübeck, ansonsten rund um Felder, Windräder, Dörfer. In die tiefen Schichten des Deponiekörpers unter uns hingegen kann niemand schauen. Keiner wisse zu 100%, ob und was hier womöglich heimlich in den 80er Jahren und kurz nach der Wende verklappt worden ist, sagt der studierte Ingenieur. Aber
also ich will es mal so sagen, also wir wissen schon über die Abfallkataster, die auch damals schon angelegt worden sind, und über die Annahmeprotokolle, die erstellt worden sind, welche Abfälle ungefähr wo abgelagert worden sind. Wir wissen ganz genau, dass es insgesamt eben auch sehr viele Industrieabfälle sind und dass die sorgsam zu behandeln sind und wir deswegen auch sehr darauf Acht geben müssen, dass das Sickerwasser nicht unkontrolliert in die Umgebung austritt. Welche einzelnen chemischen Parameter dann gegebenenfalls dann auch drin sein könnten und so weiter, das ist dann schon fast nicht mehr relevant, weil wir über die Umkehrosmoseanlage alle relevanten Schadstoffe herausholen können.
Außer das Tritium.
Was es mit dem radioaktiven Tritium und dem Sickerwasser auf sich hat, wird mir Beate Ibis an anderer Stelle genauer erklären. Vorerst macht mich die Co-Geschäftsführerin auf die vielen Tempo-30-Schilder an der Deponiestraße aufmerksam.
Wir sehen sie auch, das langsame Fahren hat auch was mit Staubvermeidung zu tun.
Staubvermeidung ist ein Top-Thema für die Deponiebetreiber, denn viele Schadstoffe haften an den schwebenden Staubpartikeln und können so über Haut und Lunge in den menschlichen Körper gelangen. Es geht um Schwermetallverbindungen, um Benzol oder polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe wie Naphthalin, die in Erdöl und Kohle vorkommen und Krebs erregen. Beate Ibis zeigt im Vorbeifahren auf einer Halde, auf der Radlader, Raupen und Kipper wie geschäftige Ameisen umherkrabbeln. Sie bauen frische Abfälle in ungefähr 4 Meter mächtigen Schutzschichten ein und bewegen dabei viel Erde und Baustoffe. Wer dort arbeitet, sitze in Kabinen mit Filtergebläse und trage Schutzanzug, zudem immer dabei Wasserwagen.
Also wir fahren mit eigenen Wasserwagen. Nicht nur im Sommer übrigens, sondern ständig auf die Deponie, um eben die größtmöglichste Bewässerung durchzuführen, sodass es so wenig wie möglich staubt. Die Aschen, die wir zum Beispiel annehmen, die gehen in Silos, sodass überhaupt kein Staub erzeugt werden kann. Und vom Silo dann auf die Deponie, indem es dann mit Brauchwasser zugemischt wird und auch hier dann in so einer Art Schlamm eingebaut wird.
Dennoch ist Staub nie ganz zu vermeiden, zumal auf den offenliegenden Abschnitten. 2015 und 2016 ließ die Geschäftsführung über 12 Monate hinweg Staubemissionen in Deponienähe messen. Ergebnis: Die Konzentration von Arsen bis Zinn entsprach überwiegend dem, was man in, Zitat, typischer ländlicher Umgebung einatmet. Doch das beruhigt nicht jeden.
Ja, Tagesordnungspunkt 17, Prüfbericht zur Annahme von belasteten Abfällen zur Deponierung am Standort Ihlenberg vom 10.09.2018, Verfasser Stefan Schwesig. Ja, dann begrüße ich die Deponieleitung. Herzlich willkommen, Frau Ibis, Herr Jakobsen.
Als der Selmsdorfer Bürgermeister vorigen Dezember zur öffentlichen Gemeindevertreterversammlung ruft, ist auch Uwe Lüth zur Stelle. Er möchte von den beiden geladenen IAG-Geschäftsführern hören, wie die Annahme des Sondermülls funktioniert. Denn kurz zuvor hatte der sogenannte Schwesig-Bericht viel, nun ja, Staub aufgewirbelt. Der frühere IAG-Innenrevisor Stefan Schwesig wollte unter anderem eine Gefährdung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes auf der landeseigenen Deponie festgestellt haben und teils so hohe Grenzwertüberschreitungen bei Cadmium, Zink und Kupfer, dass viele Mülllieferungen gar nicht hätten angenommen werden dürfen. Schon bald wurden Stefan Schwesig etliche fachliche Fehler nachgewiesen. Ein neuer Giftmüllskandal Ihlenberg blieb aus. Doch Uwe Lüth, der 1,5 Kilometer Luftlinie von Norddeutschlands größter Sondermülldeponie entfernt wohnt, versteht eines nicht. Warum gab es ausgerechnet im super trockenen Jahr 2018 keine Luftmessungen rund um die Deponie?
Wenn Ostwind ist und der Staub, der durch die Fahrzeuge dort oben und durch Maßnahmen, Bauarbeiten, wie auch immer, dort in Bewegung gesetzt wird, der weht ja übers Land. Und wir als direkte Anwohner fragen uns natürlich, ob wir draußen in Ruhe sitzen können, ohne unsere Gesundheit zu gefährden, ob wir unsere Gemüse, was wir anbauen, ob wir das essen können, weil wir sind im ländlichen Bereich, wir haben auch ein bisschen Kleintierzucht, wir haben Bienen und sonst was alles, kann man das ohne Gefahr verzehren.
Geschäftsführer Jakobsen verspricht auf der Gemeinderatssitzung eine Staubemissionsmessung für 2019. Die Selmsdorfer Gemeindevertreter beschließen einen Antrag, mit dem sie das Land auffordern, die Ende 2000 abmontierte behördliche Luftmessstelle wieder auf der Deponie anzubringen. Zudem kündigt der Bürgermeister für Januar eine Einwohnerversammlung zur Sondermülldeponie Ihlenberg an. Geladen würden sämtliche entscheidende Personen, auch Stefan Schwesig. Zwischenstand ein knappes halbes Jahr später. Die Einwohnerversammlung kam nicht zustande. Schwesig, der Ehemann der Ministerpräsidentin, entzieht sich bis heute den Fragen beunruhigter Einwohner, ratloser Deponiemitarbeiter wie auch von Journalisten. Der Gemeinderatsbeschluss zum Wiederanbringen der behördlichen Luftmessstelle ist laut Ministeriumspressestelle, Zitat, weder im Ministerium für Umwelt und im Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie bekannt, noch wurden von dort konkrete Forderungen an die Häuser gestellt. Zitat Ende. Die IAG-Geschäftsführung hingegen hält ihr Versprechen. Ab Herbst wird eine neue 12-monatige Staubemissionsmessung rund um die Deponie beginnen.
Wir gehen jetzt mal Sickerwasser angucken.
Wir sind angekommen an großen rechteckigen Speicherbecken und Beate Ibis empfiehlt:
Mal tief Luft holen. Normalerweise müssten Sie jetzt hier viel riechen, weil das ist nämlich hier das Sickerwasser. Und das stinkt ja doch sehr heftig.
Aber es ist unauffällig im Moment, ne?
Hier außen schaffen wir das eben durch die Schwimmabdeckung, dass wir die Geruchsemissionen weitestgehend im Griff haben. Denn unter der Schwimmabdeckung befindet sich dann das Rohsickerwasser, wo wir dann unter der Schwimmabdeckung die Abluft abziehen und dann über die Abluftbehandlungsanlage so aufreinigen, dass sie keine Gerüche mehr in die Umgebung ausstrahlt.
Sickerwasser entsteht zwangsläufig bei jeder Abfalllagerung. Oft reagieren Abfälle miteinander und suppen aus. Zum anderen dringen Regen und Schnee in den Deponiekörper und reichern sich dann auf dem Weg Richtung Boden mit wasserlöslichen Schadstoffen an. Über 100.000 Liter hochbelastete Sickerbrühe am Ihlenberg und nichts davon darf ins Grundwasser gelangen. Dafür sorgt eine vollautomatische computergesteuerte Reinigungsanlage, die hörbar unter Hochdruck arbeitet. Am Ende bleiben 15% des braunen Rohsickerwassers als belastetes Restkonzentrat an den Filtermembranen hängen. Die restlichen 85% fließen als klares, aber fast schon totes Wasser Richtung Biotop am Rande der Deponie.
Das ist dann so stark demineralisiert, dass wir das erstmal wieder remineralisieren müssen, damit da ausreichend Nährstoffe und Mineralien enthalten sind, damit es dann auch für die Natur wieder bekömmlich ist.
In der Mitte vom Biotop, dort hinter, ist dann auch der Zaun zum Landesforst und da geht es dann auch in das natürliche Oberflächenwasser.
Das Problem, diese hochmoderne Reinigungsanlage filtert alles aus dem giftigen Sickerwasser, nur das Tritium nicht. Tritium ist die einzige radioaktive Wasserstoffvariante und hat eine Halbwertszeit von 12,3 Jahren. Schon immer wird es hier im gereinigten Sickerwasser gemessen und gelegentlich sogar im Oberflächenwasser auf umliegenden Äckern. Deponiechefin Ibis tritt dem Gerücht entgegen, das Tritium könnte aus heimlich verklapptem Atommüll aus dem ehemaligen Kernkraftwerk Lubmin stammen. Nein, so Ibis, die Fässer aus Lubmin enthielten ungefährliches Material.
Also wir haben freigemessene Abfälle aus Greifswald, aus Lubmin, ja. In 2018 waren das unter 50 Tonnen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das sind keine radioaktiven Abfälle, wie man sich das vielleicht landläufig vorstellen würde, sondern es sind freigemessene.
Laut einem Gutachten von 2015 stammt das Tritium im gereinigten Sickerwasser mit überwiegender Wahrscheinlichkeit aus weggeworfenen Konsumgütern wie Armaturen und Uhren mit Leuchtfarben, sogenannten Beta-Lights. Die zusätzliche Strahlenbelastung für Personen, die sich ein Jahr lang ausschließlich von Obst, Gemüse, Getreide, Milch und Fisch ernähren würden, welche mit dem gereinigten, aber noch tritiumhaltigen Sickerwasser in Berührung kamen, liege laut Modellrechnung bei höchstens 0,88 Mikrosievert, eine, Zitat, sogar für Kleinkinder unbedeutende Dosis. Das Gutachten der IAG stützt seine These zur Beurteilung des radioaktiven Tritiums auf die Strahlenschutzverordnung, die aber entspreche nicht dem Stand der Wissenschaft, sondern den Erkenntnissen der 1970er und 80er Jahre, widerspricht die Bürgerinitiative Stoppt die Deponie. Mitbegründer Hedlef Uelderks, einst aus Schleswig-Holstein nach Selmsdorf gezogen, kämpft auch im Deponiebeirat als Vertreter des Bundes für Umwelt und Naturschutz dafür, dass am Ihlenberg bald Schluss ist mit der Giftmüllannahme.
Diese Deponie hat noch nie ein Planfeststellungsverfahren mit einer Umweltverträglichkeitsprüfung gehabt. Hier sind noch nie Bürger beteiligt worden an diesem ganzen Berg, der da oben liegt, und keiner weiß, was da alles drin schlummert. Ja, muss man da einen Ort, der eine unglaubliche Last die letzten 40 Jahre getragen hat, muss man das weiter betreiben aus dem Grund? Ich finde nicht.
Doch es tut sich einiges. Laut Gerichtsbeschluss darf die geplante multifunktionale Abdeckung des alten Deponiebereiches durch neu aufgetragenen Sondermüll nur nach einem Planfeststellungsverfahren genehmigt werden. Das bedeutet Umweltverträglichkeitsprüfung samt öffentlicher Beteiligung. Umweltverbände wie Bürgerinitiativen haben damit ihren Fuß in der Tür. Das Schweriner Wirtschaftsministerium legte diese Woche endlich den Prüfumfang für die längst beschlossene dritte Krebsstudie fest. Greifswalder Forscher sollen die Krebsrate im Deponieumkreis von 10 Kilometern erfassen, was neben Selmsdorf und Schönberg erstmals auch die Stadt Dassow sowie drei Lübecker Stadtteile umfasst. Und schließlich arbeitet ein Sonderbeauftragter der Schweriner Landesregierung an einem konkreten Schließungskonzept für den landeseigenen Entsorgungsbetrieb, der allein voriges Jahr 600.000 Tonnen Sondermüll annahm, die Hälfte davon gefährliche Stoffe, sagt Deponiechef Norbert Jakobsen zum Ende unserer Tour.
Nehmen wir mal an, ich käme in 30 Jahren hier, wir würden hier lang spazieren. Was wäre anders?
Wenn wir überlegen, dann hätten wir 2049. Da wäre meine Hoffnung, dass wir als Gesellschaft keine Dekadereiabfälle mehr produzieren und dass man dann langsam darüber nachdenken kann, so eine Deponie wie unsere Deponie nicht mehr zu betreiben. Wenn wir aber weiterhin so wirtschaften wie bisher, dann brauchen wir auch so eine Deponie, wenn diese Konsum- und Industriegüter zu Abfall werden, die diese Schadstoffe dann wieder aus dem Wirtschaftskreislauf herausholt und sicher für Mensch und Umwelt dann deponiert, dass sie eben keinen Schaden anrichten können.
Silke Hasselmann berichtete über die Giftmülldeponie Ihlenberg bei Selmsdorf in Mecklenburg.